als Jesus, bevor er zu dienen angefangen hat, vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, da versucht ihn der Teufel dreimal. Und bei der dritten Versuchung heißt es, wiederum nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und ich denke, die Antwort Jesu auf diese Versuchung, die zeigt eine wichtige Reihenfolge. Erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, und dann zweitens, du sollst ihm allein dienen. Die Bibel spricht oft davon, dass ein Christ dazu berufen ist, dem Herrn zu dienen. Aber eines kommt an Wichtigkeit noch vorher, und das ist Anbetung. Und wir dürfen die Reihenfolge nicht umdrehen. Unser Dienst darf nicht zum Ersatz für Anbetung werden. Aber ein Dienst, der aus der Anbetung herauskommt, das ist etwas, was Gott gefällt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was Anbetung ist. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass deine Anbetung kompromisslos war. Herr, und dass du nicht bereit warst, irgendetwas anderes anzubieten, als nur deinen Vater im Himmel allein. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen die Herzen aufschließt, um das Verständnis ein bisschen tiefer hineinzublicken, was du dir eigentlich vorstellst unter Anbetung. Und ich bitte dich dazu um deinen Segen. Amen. Was ist Anbetung? Wir hatten vorher eine Anbetungszeit, zumindest sagen wir das so nach unserer Gemeindetradition. Wir stehen dazu in der Regel auf und der Leiter sagt, so, jetzt wollen wir den Herrn anbeten. Aber ich frage euch, kann man eigentlich auf Kommando anbeten? Wenn ich jetzt um Handzeichen bitten würde und fragen, wer von euch glaubt, dass man auf Kommando anbeten kann? Ich glaube, wir hätten hier in dieser Gruppe unterschiedliche Meinungen. Die eine sagt, ja, ich kann mir vielleicht auf Kommando beten, das kann ich mir gerade noch so vorstellen, aber anbeten? Ich werde die Frage jetzt nicht beantworten, aber vielleicht fällt es uns eine halbe Stunde später einfacher, irgendwie eine Antwort darauf zu bekommen. Was ist Anbetung? Ich möchte heute Morgen drei Aspekte der Anbetung anschauen. Und zwar hat Anbetung etwas zu tun mit deinem Verstand, dann mit deinem Herz und dann mit deinem Mund. Verstand, Herz und Mund. Mein erster Punkt hat mit dem Verstand zu tun. Anbetung bedeutet Staunen über Gott. Und dazu brauche ich Verstand. Anbetung bedeutet Staunen über Gott. Und wahrscheinlich denken einige jetzt, tja, staunen, das hört sich ganz toll an, gell? Aber worüber soll ich denn heute noch staunen? Ich wüsste nichts in meinem Leben, worüber ich noch staunen könnte. Und die Teenies, die im biblischen Unterricht sitzen oder irgendjemand von Fisherman denkt sich über, worüber soll ich noch staunen? Ich kenne die Bibel von hinten nach vorne. Ich weiß alles über Gott. Worüber soll ich denn bitteschön noch staunen? Staunen kann ich doch nur über etwas Neues, über etwas Unfassbares, was mich wirklich vom Hocker reißt. Vielleicht denkst du auch, Staunen ist nur was für die Dummen, die 100-mal schon das Gleiche gehört haben und dann immer noch ungläubig die Augen aufreißen mit offenem Mund und denken, boah, aber es ist eher dumm, so zu denken. Menschen, die wirklich noch denken, die können wirklich auch noch staunen. Albert Einstein ist sicherlich einer der größten Denker und Wissenschaftler im vergangenen Jahrhundert gewesen, und der sagte, wer nicht staunen kann, wer nicht mehr die tiefste Verwunderung empfinden kann, der ist so gut wie tot, der ist wie eine ausgelöschte Kerze. Und die Wissenschaftler heute, wenn man fragt, sie sagen, für jede Antwort, die wir finden, tun sich 1000 neue Fragen auf. Je tiefer wir hineingehen in die Materie und darüber nachdenken, umso mehr wissen wir, dass wir überhaupt nichts wissen. Und ich glaube, wir können heute oft nicht mehr staunen über Gott, nicht weil wir schon alles über Gott wissen, sondern weil wir in unserem Denken so oberflächlich geworden sind. Oder weil wir uns mit so vielen oberflächlichen Dingen beschäftigen. Psalm 139 denkt der König David nach über den Menschen. Und dort kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er bringt das Ganze in Verbindung Gott und Mensch und wie sich das verhält. Und dann sagt er in Psalm 139 ab Vers 13, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon, als ich im ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich nur deine Gedanken zählen wollte, oh Gott, aber ich kann ja nicht mal einen Gedanken von dir fassen. Wer von euch kann denn ein Menschenleben verstehen? Irgendwann in deinem Leben warst du nur eine einzige, winzige, befruchtete Eizelle. Und das warst du. Aber in dieser einen winzigen Eizelle befindet sich die Information einer DNA. Und diese Information würde reichen, um ein 1000-bändiges Lexikon zu füllen mit jeweils 600.000 Seiten und 500 Wörtern pro Seite. Information in einer einzigen, winzigen Eizelle. Und diese Information, die war über dich schon geschrieben, an dem Tag, wo du nur eine einzige Zelle warst. Und dann bist du nur in neun Monaten, bist du von dieser winzigen einen Eizelle gewachsen zu 100 Trillionen Eizellen. 100 Trillionen Zellen. Also mein Computer hat das Wort Trillion markiert, weil er das gar nicht im Programm hat. Die Zahl ist unermesslich hoch. Was ist da in 9 Monaten vor sich gegangen? Weißt du bist eine Sensation. Kannst du solche Dinge eigentlich noch denken? Und vielleicht sagst du, ich habe noch nie ein Wunder von Gott gesehen. Und ich sage dir, heute Morgen sitzen mindestens 100 dieser Wunder hier in diesem Raum. Und schau mal nach rechts und nach links, du bist eingekeilt von einem Wunder Gottes. Und weißt du, die normale Reaktion darauf wäre Anbetung. Das wäre das ganz Normale. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Ich glaube, wir müssen wieder lernen, tiefer von den Dingen zu denken. Stell dir mal vor, ein Glas reines Wasser. Kannst du das denken? Warum gibt es Wasser? Warum gibt es Wasser? Gehst nachts raus, schaust den Sternenhimmel an und je weiter du vordringst in das Universum mit Ferngläsern, je stärker du die Ferngläser hast, umso mehr Sterne entdeckst du. Und es ist so, als ob sich jede Minute die Zahl der Sterne explodiert. Wozu sind die Sterne da? Kannst du das fassen? Wofür sind die vielen Sonnen da? Weißt du, das sind jetzt nur Erkenntnisse aus der sichtbaren Schöpfung. Und wie viel mehr wird es uns zum Erstaunen bringen oder müsste es zum Erstaunen bringen, wenn wir neben den natürlichen Dingen über die göttlichen Dinge nachdenken? Der Schöpfer ist weit größer als seine Schöpfung. Und wenn wir durch die Schöpfung schon nicht durchdringen, wie muss dann der Schöpfer sein? Das heißt in der Bibel, dass unser Herr mächtig ist, dass ein Tag kommen wird, da wird er das ganze Universum, das wir überhaupt nicht ahnen können, da wird er dieses Universum zusammenrollen, wie man einen Teppich zusammenrollt. Und dann in den Apfeleimer wirft. Der Paulus denkt in seinem Römerbrief, im Römerbrief, im Kapitel 11, da denkt er nach über Israel und über Gottes Heilsplan. Und dann kann er, und ich stelle mir das so vor, der rennt auf seiner Bude auf und ab in Korinth. Und irgendjemand sitzt am Pult und dem diktiert er seinen Brief. Und dann denkt er nach über die Heilstatsachen Gottes, über Israel und Gottes Souveränität. Und dann kann er sich nicht mehr halten, dann bricht es aus ihm heraus. Und dann sagt er in Kapitel 11, Vers 33, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte. Sag mal, wann hast du das letzte Mal Gott angebetet wegen seiner Gerichte? Paulus sagt, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und etwas ganz Ähnliches finden wir dann in Epheser Kapitel 1. Hier beschreibt Paulus die geistlichen Geschenke, die uns in Christus geschenkt sind. Und er sagt, in Christus ist die Fülle der ganzen Gottheit und wir sind jetzt in Christus. Wir haben Teil an all diesen, an diesem riesigen Reichtum. Und dann fängt er an, diesen Reichtum aufzulisten, verbunden mit Gottes Eigenschaften. Aber er muss seine Gedanken immer wieder unterbrechen. Es ist ein langer Satz, ganzes Kapitel lang, aber er muss diesen langen Satz immer wieder unterbrechen. Und sagen, und wozu dient das alles? Und dreimal unterbricht er und sagt, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und wofür ist der ganze Reichtum für die Gemeinde und für dich? Zum Lobe seiner Herrlichkeit. Der Martin Luther hat es mal sehr schön ausgedrückt, wie ich finde. Er hat gesagt, die Heilige Schrift, die Bibel, das ist die Krippe, in der das Jesuskind liegt. Die Heilige Schrift ist die Krippe, in der das Jesuskind liegt. Vergessen wir über der Besichtigung der Krippe nicht die Anbetung des Kindes. Staunen führt zur Anbetung. Und ich persönlich meine, dass mein Staunen und meine Anbetung so schwach ist, nicht weil ich schon alles aus der Bibel wüsste, sondern weil ich in meinem Denken so oberflächlich geworden bin. Oder immer schon war. Anbetung ist immer eine Reaktion auf mein Staunen über Gottes Wirken. Es ist ein Überwältigtsein von der Herrlichkeit Gottes und dafür darf ich meinen Verstand gebrauchen. Anbetung hat etwas mit deinem Verstand zu tun. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Und hier geht es um das Herz. Echtes Staunen macht uns demütig. Kannst du das nachvollziehen? Echtes Staunen macht uns demütig. Echtes Staunen lässt uns verbeugen vor dem, was wir bewundern. Echtes Staunen lässt mich niederfallen. Es fängt mit meinem Verstand an, mit meinem Nachdenken über Gott. Das heißt, ich versuche meinen Stand ein Stück weit zu erheben, um Gottes Dinge zu begreifen. Aber gleichzeitig gibt es eine Bewegung, die geht in die andere Richtung, nämlich dass mein Herz niederfällt vor ihm. Mein Verstand erhebt sich zum Herrn und gleichzeitig, wo ich in Staunen komme, geht mein Herz nach unten, es fällt vor ihm nieder und betet an. Anbetung bedeutet ganz wörtlich, sich niederwerfen, niederfallen vor Gott. Und diese Bedeutung ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament die gleiche, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Anbeten bedeutet Niederfallen vor Gott. Erstens, Anbetung ist ein Staunen über Gott. Das zweite, Anbetung ist ein Niederfallen vor Gott. Und dabei musst du gar nicht unbedingt schöne Gefühle haben. Dieses Niederfallen kann genauso in Furcht und Erschrecken geschehen. Und auch das ist Anbetung. Wer weiß, vielleicht kennst du die Stelle, wo das Wort Anbeten zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Das ist in 1. Mose 22. 1. Mose 22. Und zwar kommt dieses Wort in der Situation vor, wo Gott dem Abraham aufträgt, mit seinem vielleicht 12-jährigen Sohn Isaak ins Gebirge Moria zu ziehen und dort auf einem bestimmten Berg seinen Sohn zu opfern. Und der Abraham zieht los mit seinem Sohn und einigen Dienern. Und dann heißt es in 1. Mose 22, Vers 5, am dritten Tag, müssen wir uns mal vorstellen, was haben die in diesen drei Tagen Reise miteinander geredet? Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Dort ist der Berg Moria. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Erste Mal in der Bibel. Wir wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, uns beugen vor dem lebendigen Gott. Und es war mit Sicherheit nicht so, bis der Hans-Peter Reuer sagt, dass der Abraham seine Gitarre dabei hatte und der Isaak trug die Liederbücher. Und dann gingen sie dort auf den Berg und hatten einen tollen Sonnenuntergang und haben Lobpreis gemacht, dass die Fetzen flogen. Bis zum Abwinken, heißt zum Buch. Nein, das war keine Anbetungszeit mit frohlockender Stimmung. Das war ein schwerer Gang. Aber das Herz Abrahams hat sich gebeugt vor der Unbegreiflichkeit Gottes. Und das ist Anbetung. Der Abraham hat sich gedacht, O Herr, ich kann dich einfach nicht fassen. Jahrzehnte habe ich gewartet und gebetet auf den Sohn, den du mir verheißen hast. Und mit 100 Jahren schenkst du mir diesen Sohn. Es ist ein unbegreifliches Wunder. Und jetzt soll ich ihn opfern. Du bist ein unbegreiflicher Gott. Und ich beuge mich vor deiner Unbegreiflichkeit. Aber der Abraham wusste, mein Gott ist größer als meine Hirnkapazität. Mein Gott ist größer als das, was ich denken kann. Mein Gott ist größer als alle meine Wünsche. Aber ich weiß, er macht keine Fehler. Und was Abraham tut auf dem Berg, er ist bereit, das Beste, das Wertvollste zu geben, was er hat. Ich glaube, auf sein Leben hat er nicht mehr viel gegeben. Aber sein Sohn, das war sein Leben. Anbeten heißt auch, das Beste dran zu geben. Und ich sage euch, das war überhaupt keine langweilige Anbetung dort auf dem Berg Moria. Da waren schwere Herzen gebeugt vor Gott. Anbetung ist nie etwas Oberflächliches. Und wenn sie mir oberflächlich erscheint, dann liegt es an mir selber und nicht an Gott. Und Anbetung bedeutet auch nicht, dass ich so locker und beschwingt durchs Leben gehe, wie so ein Schmetterling, flatter mal kurz auf eine Blume. Aha, dann bete ich mal kurz an, weil es mir so gut geht. Lieber Herr, wie schön, dass ich dich habe. Also wie so der Tupfer Sahne nur auch auf dem Kuchen drauf, gell? Nein. Anbetung ist keine Beigabe, sondern Anbetung ist die Hauptsache. Meine Gefühle, die sind eher die Nebensache. Das muss ich auch wissen. Bei der Anbetung geht es nicht um mich selbst, sondern bei der Anbetung geht es allein um Gott. Meine Gefühle sind dabei nur Nebensache. Vielleicht sind wir in der Gemeinde nicht so sehr davon bedroht. Hab so das Gefühl. Vielleicht ist bei uns eher das Problem das, dass unsere Anbetung zu steril wird. Aber in manchen Gemeinden sind Gefühle sehr wichtig in der Anbetung. Vor einigen Jahren war ich in Österreich, habe dort einen Freund besucht, der war dort Anbetungsleiter. Dann war ich dort im Gottesdienst und er hatte die Leitung, die Anbetungsleitung. Da gab es eine Stunde Anbetung ungefähr. Das heißt, man hat Lieder gesungen, dazwischen immer wieder gebetet. Und es ist auch ganz okay so. Und ich habe gemerkt, die Lobpreisband, die hat sich redlich bemüht. Und es wurde Gott gelobt, dazwischen wurde ab und zu mal gejauchzt. Aber am Ende war es dann doch nicht so das Wahre. Denn der Anbetungsleiter, als die Zeit vorbei war, der stellte sich vor die Gemeinde hin und hat sich vor der ganzen Gemeinde entschuldigt, dass die Anbetung so schwach war. Das hat mich dann irgendwie verwundert und ich habe ihn dann angesprochen. Was hast du denn damit gemeint? Und er sagt, ja, das konnte man doch förmlich spüren. Der Heilige Geist war nicht so richtig gekommen. Es war überhaupt nicht richtig Stimmung da. Und ich persönlich glaube, das ist ein verkehrter Ansatz. Bei der Anbetung geht es doch nicht um mich, sondern bei der Anbetung geht es um Gott. Und bei der Anbetung geht es nicht darum, dass ich Gefühle habe, dass ich mich dran labe, sondern bei der Anbetung geht es nur darum, dass Gott allein geehrt wird. Unabhängig von mir, wie es mir selber geht. Die Anbetung dient nicht mir, sondern in der Anbetung zählt nur Gott. Bildlich gesprochen heißt es, ich falle vor ihm nieder, das heißt, ich erkläre mich bedeutungslos vor meinem Herrn. Ich zähle mich bedeutungslos in seiner Gegenwart. Was zählt es jetzt nur er? Und ganz egal, ob du jetzt allein betest, in deinem Kämmerlein, zu Hause, im Wohnzimmer, oder ob du in Gemeinschaft betest, hier in der Gemeinde mit anderen zusammen. Anbeten heißt, ich will jetzt keinen anderen sehen als nur ihn allein. Das ist die Hauptsache. Und wenn mich der Herr dabei auch noch erfreut, und wenn er mich dabei auch noch stärkt, und wenn er mich dabei auch noch ermutigt, dann bin ich auch dankbar dafür, aber ich weiß, das ist eigentlich nebensächlich. Aber normalerweise wird es bei einer echten Anbetung so geschehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt von dem Herrscher Kyrus. Da gibt es eine Erzählung, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten mit Frau und seinen Kindern gefangen genommen hat. Und als man die ganze Familie jetzt zum Kyrus brachte, da fragte er jetzt den Fürsten, was gibst du mir, wenn ich dir die Freiheit zurückgebe? Und der kleine Fürst sagte, dann gebe ich dir die Hälfte meines Reiches. Und wenn ich deine Kinder freilasse, und er sagte, dann gebe ich dir das ganze Reich. Aber was gibst du denn dann für die Freiheit deiner Frau? Fragte der Kyrus verwundert. Und dann sagte der Fürst, dann gebe ich mich selbst. Und den Kyrus beeindruckte die Antwort so sehr, dass er die ganze Familie ohne Lösegeld freigab. Und als der Fürst mit seiner Familie auf der Heimreise war, da fragte er seine Frau, du hast du beobachtet, was für ein edler und schöner Mann der Kyrus war? Und die Frau erwidert mit Tränen in den Augen und sagt, nein, ich sah nur den, der bereit war, sein Lösegeld für mich zu geben. Sonst sah ich keinen. Und genau in diese Richtung geht Anbetung. Ich sehe Jesus als meinen Erlöser, ich sehe Jesus als meinen Heiland, ich sehe ihn als meinen König, ich sehe ihn als meinen Schöpfer. Nur noch ihn sehen, nur noch ihn preisen und mich vor ihm beugen. Das ist Anbetung. Und im Himmel werden wir einmal vollkommen anbeten. Und darauf dürfen wir uns wirklich freuen. Das wird die absolute Erfüllung sein. In einem Zustand zu sein, wo ich nur noch ihn sehe, wo ich nur noch ihn ehre, auf ihn ausgerichtet bin. Ich glaube, nichts Schöneres, nichts Herrlicheres kannst du dir für dich selbst nicht vorstellen. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen lesen, die immer diesen gleichen Grundgedanken ausdrücken. Die erste Stelle hatten wir in 1. Mose 22, Abraham. Ungefähr zur gleichen Zeit, wie der Abraham lebte, lebte der Hiob. Und in Hiob Kapitel 1, Vers 19 bis 21, da kommt ein Botschafter nach dem anderen, ein Hiobsbotschafter nach dem anderen und bringt Hiob ständig schlechte Nachrichten. Und dann heißt es in Vers 19, der eine redet noch, da kommt der andere Botschafter schon herein. Und während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus des erstgeborenen Bruders und siehe, es kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete Gott an. Er beugt sich nieder vor der Unbegreiflichkeit Gottes. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bevor der Hiob irgendwie anfängt zu hadern, betet er Gott an. 2. Mose 4, Vers 31, da schickt Gott den Mose und Aaron zum Volk und sie sollen das Volk aus der Knechtschaft von Ägypten erretten. Und zuerst wollen sie die beiden Führer nicht so annehmen, aber dann tut Mose und Aaron tut Wunder vor ihren Augen. Und dann heißt es in Vers 31, da glaubte das Volk und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. In 12, Vers 27 wird das Passa eingesetzt, als sie aus Ägypten aus. Da neigte sich das Volk und betete an. Wieder ein paar Verse später heißt es von Jesus, von Mose, Mose neigte sich schnell zur Erde und betete an. Und wir könnten jetzt im Alten Testament weitergehen. Entweder wird Anbetung beschrieben damit, dass sich ein Mensch verbeugt vor Gott oder damit, dass er Gott erhöht. Aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Ich werde klein, aber Gott wird groß. Wenn ich ins Neue Testament reinschaue, dann wird die gleiche Spur weitergezogen. Im Neuen Testament treffe ich zuerst auf Johannes den Täufer. Was sagt er? Er sagt, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Dann sagt er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das ist der Gedanke von Anbetung. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2. Sie finden das Kind in der Krippe mit ihrer Mutter. Und sie gehen hinein, fallen nieder und beten an. Als Jesus auf dem Wasser wandelt und die Jünger sitzen im Boot, im Sturm, kommt Jesus zu ihnen ins Boot. Der Sturm legt sich und dann werfen sie sich anbetend vor ihm nieder und sagen, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und auch hier könnten wir die Linie fortsetzen bis Offenbarung, haben wir letzten Sonntag gehört. Die 24. Ältesten, sie werfen sich nieder vor dem Thron Gottes und beten an das Lamm. Merkt ihr, in welche Richtung Anbetung geht? In der Anbetung geht mein Herz nach unten, während mein Blick nach oben geht. Mein Herz beugt sich, meine Augen staunen. Oder umgekehrt, meine Augen staunen und mein Herz beugt sich. Eine Bewegung nach oben und nach unten. Einer hat mal gesagt, ein demütiger Mensch auf den Knien, der sieht mehr als ein Stolzer auf Zehenspitzen. Erstens, Anbetung hat was zu tun mit unserem Verstand. Anbetung bedeutet Staunen über Gott. Zweitens, Anbetung hat was zu tun mit meinem Herzen, das heißt mein ganzes Leben. Es bedeutet ein Niederfallen vor Gott. Und das Dritte, Anbetung hat was zu tun mit meinem Mund. Es bedeutet ein Überfließen meines Mundes oder ein Überfließen meines Herzens und es kommt aus meinem Mund heraus. Jesus hat gesagt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und hier möchte ich mal in Johannes Kapitel 4 schauen. Eine Geschichte, die wir alle gut kennen, Johannes Kapitel 4. Dort unterhält sich Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und diese Frau ist scheinbar eine religiöse Frau. Denn sie spricht an verschiedenen Stellen davon. Sie sagt, bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Sie sagt, das ist mein Stammvater. Später sagt sie, wir sagen, wir beten an auf dem Berg Gerizim, ihr Juden, ihr sagt, man soll anbeten zu Jerusalem. Also sie kennt sich aus mit den religiösen Traditionen. Aber was wir an dieser Frau auch sehen, offenbar befriedigt sie die Religion nicht. sie ist nicht wirklich erfüllt. Und da knüpft Jesus an. Sie hat ihre Religion, aber sie wird nicht befriedigt durch Religion. Und deswegen sucht sie noch nach Ersatzbefriedigung, Ersatzquellen. Und im Fall dieser Frau sind es Männer. Beziehungen zu anderen Männern. Und Jesus sagt zu ihr an einer Stelle, schau, 5 Männer hast du schon gehabt. Und der, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Ehemann. Und wenn du ehrlich bist, das lese ich als Zusatz, dann bist du in dieser Beziehung auch nicht befriedigt. Und Jesus möchte deutlich machen, dir fehlt die wesentliche Erfüllung. Und er sagt am Anfang zu der Frau, gib mir Wasser, um anzuknüpfen. Und die Frau sagt, du bist ein Jude, seit wann reden Juden mit Samaritern? Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, dann würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und dann schaut Jesus hinunter in den Brunnen und vielleicht schimmert dort unten am Brunnen, sieht man das Wasser schimmern. Und dann sagt er in Vers 13, und Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und die Frau spricht zu mir, Herr, gib mir dieses Wasser. Die Sehnsucht ist geweckt. Was meint Jesus mit dem lebendigen Wasser? Und er erklärt es dann später in Johannes Kapitel 7, Johannes 7, Vers 38 und 39. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Zitat von Jesus. Und jetzt gibt Johannes eine Erklärung dazu. Und der Johannes schreibt jetzt, das sagt ihr aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an den Glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Okay, Jesus macht der Frau am Jakobsbrunnen deutlich, echtes, erfülltes, überfließendes Leben kann dir nur Jesus geben, das kann nur ich dir geben. Und dieses Leben wird in dein Herz kommen, wenn du an mich glaubst. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte er, sagte Johannes, das sagte Jesus von dem Geist. Aber der Geist konnte erst kommen, als Jesus verherrlicht war, das heißt, als Jesus am Kreuz starb und wieder auferstand, als das Opfer, das vollkommene Opfer für uns vollbracht war. Und von da an beginnt der Geist Gottes auf Erden zu wirken, die Gemeinde entsteht und viele Quellen brechen auf in Menschenherzen. Aber Jesus spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen nicht nur über die wahre Erfüllung. Und das ist ganz eigenartig. Jetzt kommen sie später darauf zu sprechen über die wahre Anbetung. Und ich denke, da ist ein Zusammenhang. Wahre Erfüllung, wahre Anbetung. Johannes 4, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber das, was Jesus kurz zusammengefasst sagt, Bei der wahren Anbetung kommt es nicht auf den Ort an, sondern bei der wahren Anbetung kommt es auf die richtige Erfüllung an. Es ist nicht wichtig, wo du anbetest, sondern es ist wichtig, was in deinem Herzen ist. Erst die wahre Erfüllung bringt wahre Anbetung hervor. Und wahre Anbetung findet zuerst in deinem eigenen Herzen statt, aber es fließt auch über, so dass ich auch mit meinen Lippen Gott ehre. Und ich bin überzeugt, wenn du die wahre Erfüllung Christ in deinem Herzen hast, dann kannst du deine Lippen nicht mehr zurückhalten. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und so glaube ich, ist die wahre Erfüllung erst der richtige Schlüssel für wahre Anbetung. Und jetzt nochmal zu der Frage am Anfang. Können wir auf Kommando anbeten? Wenn hier vorne einer steht auf der Kanzel und sagt, jetzt wollen wir den Herrn anbeten. Können wir auf Kommando Gott anbeten? Es kommt drauf an, gell? Es kommt darauf an, wovon dein Herz voll ist. Und weißt du, was schrecklich ist? Das Schreckliche ist, wir können Anbetung heucheln. Wir können selbst meinen, wir beten an und trotzdem heucheln wir sie. Matthäus 15,8 sagt Jesus, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Die hatten auf ihren Lippen die völlig richtigen Worte. Du kannst einen echten Anbeter rein von den Worten von einem falschen, von einem Heuchler gar nicht unterscheiden. Es sind Menschen, die beten scheinbar den Herrn an. Sie denken sogar, dass sie es tun. Sie haben die richtigen Worte in ihrem Mund, aber ihr Herz ist nicht auf dem richtigen Platz. Beziehungsweise das Herz ist nicht richtig erfüllt. Anbetung ist also nicht eine Pflichtübung, es sind auch nicht Worte, die ich lernen kann, sondern es sind Worte, die aus einem erfüllten Herzen kommen. Und der John Bunyan hat mal gesagt, wenn du anbetest, dann lass lieber dein Herz ohne Worte sein, als dass deine Worte ohne Herz sind. Wenn du anbetest, dann lass lieber dein Herz ohne Worte sein, da ist die Erfüllung halt gerade bis hierher und es sprudelt gerade nichts mehr so raus, als wie das deine Worte ohne Herz sind. Und ich möchte eigentlich gar nicht, wenn wir sagen, jetzt machen wir Anbetung, ich möchte nicht beten, wenn ich wirklich erfüllt bin von den Gedanken, die ich im Gebet danach aussprechen darf. Vielleicht wären unsere Anbetungszeiten dann gar nicht mehr so lang. Jetzt könnten wir verschiedene Personen in der Heiligen Schrift durchgehen, wo wir sehen, dass Anbetung ganz spontan und was ganz Natürliches ist, ein Überfließen des Herzens. Ich schau nur ins Lukas-Evangelium. Die Maria, die besuchte Elisabeth, die beiden Frauen treffen sich und tschack, bumm, Maria kann sie nicht mehr zurückhalten, Elisabeth kann sie nicht mehr zurückhalten. Es sprudelt aus ihnen heraus, was in ihrem Herzen ist. Und dann ist der Zacharias, bei der Beschneidung von dem kleinen Johannes, gell? Ein Haufen Leute sind da, die zur Beschneidungsfeier kommen. Und jeder denkt von den Gästen, der Zacharias, der wird jetzt dem kleinen Johannes, er wird jetzt dem kleinen Baby den Namen Zacharias geben. Und der Zacharias, er schreibt auf einem Zettel, sein Name ist Johannes. Weißt du, und ich glaube, das Herz vom Zacharias war zum Bersten voll. Aber es konnte nicht raus, weil Gott hat ihn geknebelt. Aber sein Herz war zum Bersten voll. Und in dem Moment, wo der Zacharias schreibt, Johannes ist sein Name, in dem Moment nimmt Gott den Knebel von Zacharias weg und bumm, kommt's raus. natürliches, spontanes Lob Gottes. Und ihr könnt es selber nachlesen in Lukas Kapitel 1. Und dann gehen sie mit dem kleinen Jesus in den Tempel. Und dann kommt der Simeon dazu, so ein alter Mann. Er nimmt Jesus auf den Arm. Und es ist ganz natürlich, es kommt aus seinem Mund heraus. Kann nicht anders als Gott loben. Dann kommt die alte Hanna dazu. Und auch sie preist Gott. Ich glaube, die Johanna, die hatte nicht unbedingt ein einfaches Leben. Und manche sagen, ich kann Gott nicht preisen, weil dafür habe ich schon viel zu viel Schlimmes erlebt. Und ich habe eine Geschichte gelesen, da standen auch wieder mal zwei Frauen beieinander und die eine war halt wieder so richtig am Jammern. Sie hat gesagt, ist alles so schlimm. Diese Krankheit und jene Krankheit und was wird noch alles kommen und die Befürchtungen, die sind noch viel schlimmer. Es ist alles so schrecklich. Und die zweite Frau hat es schon ein bisschen genervt. Und dann sagt sie ganz trocken, Hauptsache Gott ist gesund. Hauptsache Gott ist gesund. Aber weißt du, das ist eine tiefe Wahrheit. Gott bleibt gesund. In jeder Hinsicht. Und deshalb haben wir als Gläubige immer einen Grund zum Staunen, zum Beugen und zum Preisen. Weil Gott gesund ist. Weil sein Leben in Ordnung ist. Und weil ich in der Anbetung nur ihn anschaue. Deswegen können wir Gläubige nicht so schlecht dran sein, wenn wir das begreifen. Wir rühmen nicht unser Leben, sondern wir rühmen Gott. Ich möchte abschließend noch ganz schnell ein paar praktische Anwendungen geben für deine persönliche Anbetung. Das erste, plane Anbetung Gottes fest in deine stille Zeit mit ein. Weißt du, das gehört einfach dazu. Du kannst nicht stille Zeit machen, die Bibel lesen morgens. So habe ich das gelesen. Danke, Herr, dass ich jetzt in deinem Wort lesen dürfte und bitte führe mich noch an diesem Tag und schau, dass mir nichts passiert. Amen. Was hat Luther gesagt? Er hat gesagt, die Heilige Schrift ist die Krippe, in der das Jesuskind liegt. Vergessen wir über der Betrachtung der Krippe nicht die Anbetung des Kindes. Anbetung gehört zur stillen Zeit mit dazu. Wir sollten anbeten über der offenen Bibel. Das zweite, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so schnell im Vergessen. Vielleicht schreib dir das auf in einem Buch, was Gott dir Gutes getan hat. Weißt du, wenn du dir das zur Pflicht nehmen würdest, ich schreibe mir jeden Tag auf und es muss jeden Tag mindestens etwas drinstehen in dem Buch, was Gott mir heute Gutes getan hat. Du würdest viel aufmerksamer durch den Tag gehen. Und du würdest viel mehr entdecken von dem, was dir Gott täglich Gutes tut. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dritte Anwendung, bete öfter laut Psalmen durch. Das kann man zwischendurch gut machen. Kleine Bibel in die Hosentasche, bete öfter laut Psalmen durch. Was wird dort über Gott gesagt? Viertes, haben wir letzten Male schon mehr von Liedern gehört, sing dem Herrn zur Ehre ein Lied zwischendurch. Und vielleicht kannst du sogar Lieder schreiben. Warum schreibst du nicht mal ein Lied für Gott? Der David hat es gemacht. Es waren Lieder zur Ehre Gottes. Ein fünftes, geh bewusst in die Natur und betrachte alles, was du siehst, als ein Bilderbuch Gottes. Vielleicht musst du wieder lernen, neu zu staunen über die Dinge, die uns tagtäglich umgeben. Jetzt wird es wieder Frühling. Geh bewusst in die Natur und betrachte all das, was du siehst, als ein Bilderbuch Gottes. Und du darfst dich in dem Bilderbuch bewegen. Und ein Bilderbuch ist dazu da, dass man es anschaut und dass man darüber staunt. Und darüber den Herrn preist und lobt. Und das Sechste, der Pastor Busch hatte mal in einer Jugendstunde gefragt, was bedeutet eigentlich Anbetung? Und dann hat ein Junge gemeint, anbeten bedeutet so richtig mit Jesus angeben. Und auch das ist Anbetung. Gib so richtig mit Jesus an. Fällt uns vielleicht schwer. Mit Jesus angeben, das bedeutet Anbetung. Weißt du, wenn ich so manche Fußballfans höre, wie die so angeben mit ihren Stars, wie die da ins Schwärmen kommen, dann erscheint mir die Anbetung in der Gemeinde und meine eigene Anbetung wirklich ein bisschen blass. Anbetung hat was zu tun mit deinem Verstand, es bedeutet Staunen über Gott. Dann hat Anbetung etwas zu tun mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Leben, es bedeutet, dass ich niederfalle vor Gott, das heißt, ich mache mich bedeutungslos in seiner Gegenwart. Und das dritte, Anbetung bedeutet ein Überfließen meines Mundes. Vielleicht können wir anhand dieser Gedanken einfach unsere eigene Anbetung wieder neu überprüfen, wieder neu beten. Herr, lass mich ein Anbeter sein im Geist und in der Wahrheit. Amen.